Servus und Habitere zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion, der beste Podcast der Welt. Ich hab zum Korbi gesagt, hey, wie schaut's aus, nehmen wir Folge auf? Er hat gesagt, ja. Zum Mike hab ich gesagt, nehmen wir Folge auf. Der hat gesagt, nope. Und dann hab ich zum Korbi gesagt, schau her, das ist doch unser Stichwort. Wir nehmen eine Folge über Nope auf. Servus, Korbi.
Ja, servus. Und oh Mann, du hast sämtliche tolle Wortspiele jetzt schon aufgebraucht, die ich hätte benutzen wollen.
Ja, sämtliche Humorregister gezogen.
Ja, ja, ja. Ja, der neue Film von Jordan Peele und wir waren wieder mal begeistert. Ich weiß ja nur, mein erster Jordan Peele-Film, das war Wir und das war 2019. Da bin ich mit dem Kani im Kino gesessen. Wir haben so viel Spaß gehabt, wie schon lange nicht mehr. Kannst du dich noch daran erinnern, Kani?
Ja, Grüße gehen raus an die Frau.
Die haben voll in dem Kino genau, drin gesessen ist.
Die gemeint hat, das ist eine gute Idee, voll trunken in den Film einzugehen.
Danke. Dann kurz mal einnickt und dann als die Bösen da sind, ja leck, wie sind die da reingekommen?
Genau, was ist da vor mir? Du hast gerade 10 Minuten geschlafen, sei verstanden.
Ach, super.
Oh, ich bin froh, dass das mir nicht dabei war.
Aber da hat man ja eigentlich auch schon gemerkt, bei Wir, die Jordan Peele-Filme, die haben ja immer irgendwie, seltsamerweise, so einen afroamerikanischen Touch. Und bei Wir war es ja so, dass sie da voll in dem Thema drin war. Also sie hat dann auch geschrien, na, gibt's nicht da eine, na, das ist nicht.
Sie hat praktisch wie bei Scary Movie 2 aufgeführt, oder?
Ja, genau.
Das ist für alle, Bruce Lee-Filme oder was, Jackie Chan-Filme, ich weiß nicht mehr.
Ja, genau. Und so wie bei Nope, wo ja dieses Nope jetzt eigentlich weniger mit der Handlung zum Tor hat, sondern ja einfach nur dann Aussprüche sind in bestimmten Situationen, wenn man denkt, ja, das ist eigentlich schon cool. Muss man auch wieder mal sagen, der afroamerikanische Touch kommt sehr cool rüber.
Liegt ja da zum Großteil an der großartigen Besetzung, finde ich. Weil ich finde eben den Daniel Kaluuya und die Kiki Palmer, die finde ich, haben super Rollen gespielt und denen macht es einfach Spaß zum Zuschauen.
Diesmal bin ich mir ziemlich sicher, dass der Daniel ausgesprochen wird und nicht Daniel.
Nein, bei uns heißt es Daniel. Daniel Kaluuya.
Okay.
Na, den lass ich da. Wenn du schon meinen Namen richtig aussprechen kannst, dann lass ihn da.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich Jordan Peele richtig ausgesprochen habe.
Ja, ich habe nachgeschaut, das passt.
Stell dir vor, du hast Jordan Peele.
Ja, an sowas habe ich auch schon gedacht, weil seitdem Idris Elba traue ich keiner einzigen Namensschreibung mehr.
Ja, ich bin jetzt mal so frei und versuche zu erklären, um was in Nope geht, oder?
Ah, warte, jetzt lehne ich zurück.
Also in Nope geht's um eine Pferderanch.
Ja.
Reicht es nicht?
Fast. Ein bisschen was hätte ich noch gesagt dazu.
Ja, okay. Also der Daniel Kaluuya spielt den OJ und der lebt mit seinem Papa auf dieser Pferderanch und die bilden Pferde aus, die fürs Filmwesen benutzt werden. Also es sind eigentlich fast so Film-Hollywood-Pferde, die da trainieren. Und eines Tages sind die gerade draußen an der Koppel und der Bab schafft ihm irgendwas an und dann fallen irgendwelche Sachen vom Himmel und unter anderem eine Münze, die den Papa killt. Jo, und jetzt
peng voll
muss
in die Fresse, das erinnert mich an Family, gell? Peng voll in die Fresse.
Und jetzt muss sich der OJ allein um die ganze Ranch kümmern und damit natürlich ihr Geld reinkommt, muss er halt dann ab und zu mit so einem Pferd entweder in der Filmstudio, wenn das funktioniert. Er ist leider nicht ganz so motiviert, das zu tun. Oder er verkauft halt eins nach dem anderen von den Pferden. Aber seine Schwester holt er dann zu Hilfe, die Am, oder?
Ja.
Und die Am, die ist schon ein bisschen quirliger drauf wie er und schaut halt dann, dass sie das ein bisschen cool rüberbringt beim Film. Er unterstützt ihn halt dann auch ein bisschen im Sinne von, dass er wieder motiviert ist, mehr zu tun. Und dann auf einmal bemerken sie, dass seltsame Phänomene auf dieser Ranch in der Nacht abfahren und ein Pferd verschwindet.
Frecher Gewinn.
Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie ja alle auch, werden der Kani und der Korbi halt spoilern?
Ich hätte fast Nope gesagt, aber Bullshit, Pfeile spoilert man.
Spoilert man, echt?
Wie möchtest du mit dem Film was erzählen, ohne dass du einen Spoiler erzählst? Dann sagst du jetzt, okay, Das war's dann, weil mehr kann man nicht sagen.
Also ich hätte es ja zumindest so weit getrieben bis zu den Informationen, die man sich aus dem Trailer zusammenreiben kann und dann die große Auflösung zumindest eher so Richtung Ende des Podcasts dann gemacht, weil dann kennen die Leute, die trotzdem Bock haben, sie den Film auch zum Schauen und sie überraschen zu lassen, das denke ich mal noch tun.
Wir sagen jetzt nicht in der Inhaltszusammenfassung, dass der Daniel Kaluuya in der Mitte vom Film stirbt, das sagen wir jetzt natürlich nicht. Aber ansonsten werden wir schon umeinander spoilern zu den passenden Zeitpunkten. Aber der Film ist jetzt schon zeitlang raus, bei Release der Folge noch länger. Also ihr habt genug Zeit, dass ihr euch angeschaut habt, wer es nicht geschafft hat, selber schuld.
Echt, ist der schon so lange draußen? Aber ja. Also wenn man diesem verrückten Internet trauen kann, dann steht der 11. August. Wobei ich sagen muss, er ist mir jetzt persönlich in die Kinos gar nicht so stark aufgefallen. Ja, der Trailer zwar schon, aber er läuft bei uns mal wieder nur alle heiligen Zeiten.
Ja, genau, das war ich auch sehr dankbar, weil ich wollte eigentlich nach dem ersten Trailer nichts mehr sehen, den zweiten wollte ich gar nicht sehen, da ist mir da natürlich irgendwann ein Bredelbrot ins Gesicht gehauen worden bei irgendeinem anderen Film und denkt, ja, schaust du noch, jetzt läuft er zwei Wochen und dann schaust, wann er, welche Spielzeiten, 17.45 Uhr, aber nur 17.45 Uhr, was ist mit eigentlich?
Und dann stehen wir vom Kino und ich war gerade auf die und dann kommt eine Familie nach dem anderen raus mit ihren Kindern und Mensch, das war so ein aufregender Film und oh, so tolle Ideen, ich habe so viel gelacht und ich habe gedacht, boah, Nope wird richtig cool.
Der geht's richtig ab. Da er ja die verrückte Freigabe FSK 12 hat, weiß ich vielleicht gar nicht so abwegig gewinnen, dass die Kinder aus dem Film kommen.
Sagen wir mal, für die Splatter-Freunde unter uns, da kenne ich ja fast keinen außer Mike. Der wird jetzt da, behauptet jetzt ich mal, bis auf den Anfang, wo eben der Papa mit dem mit der Münze durchbohrt wird oder zumindest der Schädel etwas eingedätscht wird, sieht er jetzt eigentlich nicht ganz so viele Splatter-Effekte.
Eigentlich ist Augen, man sieht ja nur die Leiche dann mit diesem, mit dem Eintritts, mit der Eintrittswunde von der Münze am Augen. Ja. Aber die ist halt schon wieder so dargestellt, dass ich sage, allein das, weiß ich nicht, ob ich so einen Zwölfjährigen schon, also ich gehe jetzt mal aus, also nicht von mir aus, weil da sage ich, wir fallen immer her damit, damals hätte ich das schon gesagt. Aber jetzt, wenn man mal so normale Zwölfjährige anschaut, dann weiß ich nicht, wie sind die Zwölfjährigen drauf, zeigt man denen sowas schon?
Mei, das ist das Gleiche wie mit The Sadness.
Ja, die zeigt man auch keine Zwölfjährigen.
Ja, aber warum kommt The Sadness bei uns völlig uncut raus, weil irgendwie die FSK vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, jünger geworden ist?
Ich weiß es auch nicht, weil ich finde allgemein, wenn wir mal kurz bei der FSK-Freigabe bleiben, ich finde allgemein echt, also die FSK 12 finde ich ein bisschen fragwürdig, weil es ist jetzt nicht nur diese Leiche, die man eben sieht, sondern auch eben, dass er teilweise wirklich gruselige Szenen hat, speziell, wo wir später vielleicht mal drauf kommen, dieses Geschrei, was man dann auf dem Himmel hört, das war für mich schon ziemlich ekelhaft und kreislig zum Anschauen und auch dann die Intro-Szene, die man in der Mitte ja dann nochmal sehen mit dem Gordy, die war ziemlich an der Grenze. Also ich würde sagen, diese FSK 12, da setzt ihr ein Fragezeichen dahinter. Hätte er 16er sein können, in meiner Meinung.
Ja.
Aber hätte Fahrradkette.
Hätte Fahrradkette. Lass uns über diesen wunderbaren Film reden und da vielleicht gleich mal vorweg die Frage, Kani, wie hat er dir denn eigentlich gefallen?
Ich weiß gerade nicht, was du für einen Inhalt zusammengefasst hast, weil als wir gestern nämlich aus dem Kino gegangen sind, waren wir uns doch einig, dass es um das Pferd Lucky geht, auf dem Weg zur Hollywood-Berühmtheit. Und wir niemals das erfahren, ob es wirklich geschafft hat. Das war doch die eigentliche Story.
Ach so, stimmt. Ja, du, ich habe jetzt eine ganze Nacht drüber geschlafen und irgendwie war der Rest des Films dann doch präsenter für mich wie die Abenteuer von Lucky, dem Pferd.
Okay.
Es gibt ja nur mehr Pferde, die namentlich in diesem wunderbaren Film vorkommen.
Ja.
Wie Ghost oder.
Das finde ich ganz cool, wenn du mich fragst, wie mir der Film gefallen hat, was ich da cool fand, den Aufbau. Ich mag ja Filme, die einen Kapitel aufgebaut sind. Ich weiß nicht warum, aber das taugt mir einfach, wenn ich mittendrin immer Kapitel 1, 2, 3 einblend kriege. Und in dem Film ist es jetzt so, dass der Film zwar ein Kapitel aufteilt, aber die Kapitel sind dann immer die Namen der Tiere, um die es jetzt gerade geht. Und genau. Das fand ich irgendwie ganz cool bei dem Film. Und im Großen und Ganzen, wenn ich mal kurz abreiße, was ich von ihm wieder mal gefallen hat, also ich fand ihn cool. Hätten mir aber ein bisschen mehr erwartet. Ich finde es, wenn jetzt die drei Filme, die der Peele da jetzt dazu rausgebracht hat, vergleicht, dann ist das für mich, ist er auch auf Platz 3 für mich in dem Moment, weil ich fand Get Out und Wir halt auch die waren halt einfach härter, düsterer und waren halt ein bisschen kryptischer, da hast du ein bisschen mehr interpretieren können bei manchen Sachen. Und der ist doch recht, er ist recht deutlich im großen oder im größtenteils recht deutlich kruzifix, so ich wieder Schlaganfall hier.
Ja, und von der Reihenfolge, bevor du jetzt einfach so drüber gehst, was ist dann auf Platz 1? Get Out, oder was?
Ja, genau, ich lasse ihn sogar in seiner Veröffentlichungsreihenfolge sind es bei mir an der Qualität. Also ich finde Get Out, dann Wir und dann jetzt Nope ist meine Reihenfolge mit Jordan Peele.
Da finde ich, ist Wir für mich immer noch ein bisschen präsenter, obwohl ich Get Out erst danach gesehen habe. Mhm. Get Out ist natürlich großartig und ich finde auch den Twist bei Wir richtig geil. Und da stimme ich dazu, da ist halt der Twist in Nope nicht ganz so packend. Oder auch nicht so, dass man sich denkt, boah, krasse Idee, das ist echt Hammer. Wobei die Idee trotzdem gut finde.
Ja, das absolut, ja. Also die Idee finde ich sau stark dahinter, die ganze Geschichte mit dem, weil für mich behandelt es halt voll den Voyeurismus vor die Leute und wo sie einer dabei wieder halt auch schädlich sein kann. Das finde ich eigentlich alles ganz cool, aber die Auflösung dann am Ende, weil man meint ja dann die ganze Zeit zu wissen, wo es ist, aber am Ende ist es ja doch was anderes, aber das wollen wir noch nicht gleich spoilern. Oder ein bisschen ja. Was anderes. Das war zum Beispiel für mich, das zwar an sich eine coole Idee ist, aber ich hätte mir lieber was anderes erhofft, weil es das hätte es für mich gruseliger gemacht, weil ich bin sowieso, also so viel kann man schon mal sagen, man meint, da ist halt dann die ganze Zeit der UFO und das saugt Pferde in den. Und ja, wenn es halt, wenn Menschen draußen sind, dann werden die vielleicht auch mehr eingesaugt. Und das war für mich, so UFOs und Aliens, das war für mich schon immer ultimativ gruselig. Bei VHS2 damals war Episode mit Aliens, die Kinder beim bei der Übernachtungsparty da transalieren. Boah, da kriege ich immer nur Gänsehaut. Und bis zu dem Moment, wo es dann heißt, okay, das ist kein UFO, sondern das, was wir später sagen. bis zu dem Moment habe ich ja immer die Gänsehaut gekriegt, wenn das Thema ist oder wo in der Scheune dann. Das war immer gruselig. Und hat mich halt dann auch meiner persönlichen Angst, sage ich mal, ein bisschen packt. Und danach hat er mir aber, was das Fürchten angeht, nichts mehr lehren können. Ha, Grüße an Josh und Mike.
Ja, ich finde, er hat dann ein bisschen Grusel rausgenommen, durch das, dass er in der Welt, in der die Handlung spielt, das anscheinend nicht unbedingt so extrem neu ist, ein UFO zu sehen. Oder habe ich das missinterpretiert?
Wie meinst du?
Naja, sie reden ja immer wieder drüber, ja, da hat man doch in die 50er schon das und das UFO gesehen und mittlerweile nennen sie es ja ganz anders. Und ja, da kriegt genau. Man ja sofort $100,000, wenn man so eine UFO-Sichtung filmt. Da haben wir dann gedacht, okay, dann ist es anscheinend gar nicht so besonders, dass jetzt da ein UFO umeinander fliegt.
Ja, das war ein bisschen komisch. Und da geht's eben da mit die $100,000, da geht's dann weiter mit dem, was für mich eben da diese ganze Voyeurismus-Geschichte ein bisschen ausmacht, dass sie unbedingt, wollen sie es singen, unbedingt mit allen Mitteln, wollen sie es aufnehmen und jeden präsentieren und am Ende eben auch nur die fette Kohle damit abziehen. Und das spielt sie ja weiter auf dem Stephen Jan sein Charakter, der auch nur damit Kohle verdienen möchte und am Ende wird's einer aber alle irgendwie ein bisschen zum Verhängnis.
Vielleicht gehen wir ganz kurz auf den einen, also der Ricky. Der hat eine Ranch, der hat eine andere Ranch, die in der Nähe von der Pferderanch ist und das ist mehr so ein Jahrmarkt. Ja, das ist also sowas wie in Bayern kennt man ja überall von fern und nah Pullman City. Und sagen wir mal, das ist halt.
Jetzt sagt ein Bayernpark.
Hä?
Nicht?
Ja, ein Bayernpark kennt man auch, aber Pullman City ist ja wohl prädestinierter als Vergleich für die Ranch oder etwa nicht.
Ja, haarscharf.
Ja. Ja, jedenfalls so ein Cowboy-Ranch und da gibt's halt lauter lustige Ausstellungsdinge, die man sich anschauen kann. Und er selber ist ein kleiner Filmstar oder zumindest war in seiner Jugend ein Filmstar, weil er in einer Sitcom mitgespielt hat. Und der Kani hat vorhin entweder am Anfang oder es war als Vorbereitung gesagt gehabt, dass er da einen kleinen Part in dem Film nicht verstanden hat und dem schließe ich mich an. Also da gibt's mindestens einen Part, da bin ich nicht ganz mitgekommen, was das jetzt eigentlich soll.
Genau. Der Film geht ja los mit einer ziemlich verstörenden und eben dann auch für mich diese FSK 12 in Frage stellenden Szene, dass du da einen Schimpansen siehst an dem Filmset, der auf einen leblosen Körper einschluckt. Und kommt dann vierer und ist blutverschmiert und da haben wir schon gedacht, was? Und das ist dann FSK 12? Und dann ist da so ein Schuh im Hintergrund, der horizontal dasteht, so der Schwerkraft trotzend. Und du denkst, okay, what the fuck, das wird so richtiger Mindblowing-Shit schon wieder. Ist ja dann am Ende des Tages, finde ich es nicht so mindblowing gewesen, der Film, aber dann kommt ja mit der Nomi die Szene. und dann hast du so eine schöne lange Kamerafahrt durch das Studio und dann hörst du dann die am Anfang da auf die einprügelt, hörst du die ganze Zeit schreien und dann hörst du die Schläge und dann liegt es da und wimmert noch und er schluckt wieder drauf ein, dann kommt der Nächste, dann siehst du die erste Mal, dass er eigentlich da so ziemlich alle erledigt hat, die er gefunden hat, ja. Bis auf unseren kleinen Ricky, einen Tube, der sitzt unterm Tisch und schaut sich dieses ganze Ding an und dann sagt der Gordi, der Affe, eben einen Tube und geht da unten rein und dann denkst du, okay, jetzt hat's ihn gleich. Dabei wollte er ihm sein Hemd rein und möchte mit einem Ghetto-Faust machen, weil das war so eher ein Markenzeichen. Ich glaube, sie haben gesagt, sie haben die erste explodierende Ghetto-Faust gemacht im Fernsehen.
Ja, genau. Ja.
Ja, das Einzige, was da explodiert, ist der Kopf vom Gordi, weil dann nämlich Polizisten reingekommen und rotzen ihm erst meinen Kopf weg. Und dann war es das auch wieder. Und dann denkst du, und da habe ich mir die ganze Zeit, ich habe mir das jetzt nicht so wirklich erklären können, was wollen sie uns eigentlich mit der Szene sagen? Du siehst da immer nur den Schuh im Hintergrund, der ist immer noch da. Den hat er, der Ricky, der hängt halt auch noch so an seiner Jugendkarriere und hat so einen Ausstellungsraum, wo die ganzen Sachen aus der Sitcom drinstehen, unter anderem eben auch der Schuh. Da lässt er eine Leiterin übernachten für teuer Geld und lauter so Mist. Aber wirklich
echt, war da der Schuh auch drin?
Ja, der war einer,
hey, so eine Glossbox. Ich muss sagen, ich bin ja die ersten 30 Sekunden zu spät in den Film reingekommen.
Ja, das war irgendwann in der Mitte.
Ja, das mit dem Schuh, das ist mir in der Mitte noch aufgefallen, aber ja. War der gleich am Anfang auch da?
Der war am Anfang da, oder wenn der Mittelszene da unten in seinem Raum war, er dann eben in so einer Glasbox drinnen.
Okay. Ja, ich habe am Anfang nur kurz diesen Affen gesehen und hab mir da, also der Blut überströmt war und hab mir dann schon gedacht, hui, hoffentlich ist das ein Trailer.
Da war er nur im Hintergrund gewesen, aber da war der Fokus dann natürlich auf dem Affen. Das, kann ich die verstehen, Kobi, wenn du es nicht gesehen hast.
Okay.
Auf alle Fälle. Also ich glaube, wir alle drei, wenn wir neu dabei konnten, wir haben uns alle drei keinen Reim draus machen können. Und wenn man dann im Internet glaubt, es soll ja damit dargestellt werden, warum der Tube, der hat das auch schon mitgekriegt, dass da so UFO umeinander schwebt und der kauft ja immer fleißig die Pferdel ein vom, wie der heißt, vom OJ. Der hat die Pferdel dann immer in so einer Show dem UFO verfüttert, weil er nämlich meint, durch das, dass der Gordi auf ihn nicht losgegangen ist, jetzt hat er, indem er sich befreundet mit dem Bösen, dass er ihm dann nichts tut. So ist das praktisch so ein Jugendtrauma, das in ihm das hinterlassen hat, dass wenn er befreundet ist mit dem Bösen, dann passiert ihm da nichts. Und durch das, dass er dieses UFO immer futtert, hat er gemeint, dass nichts passieren kann. Am Ende passiert alle was.
Aber das erklärt doch dann trotzdem nicht das mit dem Schuh.
Und das mit dem Schuh, da habe ich noch keine logische Erklärung gefunden, was uns der Schuh da sagen will. Alles, was ich gelesen habe, war noch kryptischer als die Szene selber mit dem Schuh. Da steht einfach ein Schuhblatt dort und sagen wir jetzt fertig. Kann ich nicht erklären, was dieser Schuh mir sagen will.
Okay.
Vielleicht, wenn wir es irgendwann rausfinden, werde ich es in einer Leckfolge einbauen. Aber hier kann ich leider nicht sagen, was dieser Schuh mir sagen will.
Was ist denn das Gegenteil von Nope?
Jap.
Jap. Vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil, der heißt Jap.
Ja, und da ist der andere Schuh und da wird es dann erklärt.
Ja, genau.
Okay. Auf alle Fälle, der Tube meint dann so, er kann das Ufer nichts tun, weil er fuhr jetzt irgendwie fleißig. Und dann wird einfach bei so einer Vorführung, werden einfach alle die Dosen vom UFO gegessen. Und das ist auch eine ziemlich ekelhafte Szene, wenn du dann, sollen wir schon langsam sagen, was das UFO eigentlich ist?
Ja, also hier mit Spoiler-Alarm. Leute, die den Film jetzt nur sehen wollen, die überspringen einfach bis zum Schluss. Also die letzte Minute, da reden wir meistens drüber, wie geil wir sind und wie toll die Folge war.
Ja, die schalten jetzt gleich aus, bewerten und liken und teilen und so. Die machen jetzt gleich den ganzen Shit, weil jetzt spoilert man. Weil OJ fällt auf, er als alter Tier, Pferdelflüsterer, bemerkt dann, das ist kein UFO, sondern das ist ein Lebewesen da oben. Und das ist halt irgend so außerirdisches Raubtier, das sich da oben tarnt. Und die Szene, in der dann der Ricky mit seinem ganzen Park, mit seinen ganzen Angestellten, seiner Familie, alle Besucher werden dann aufgesaugt, ist dann so eine ekelhafte Szene, weil man dann sieht, wie die Leute in dem Verdauungstrakt praktisch eingezogen werden. Und das habe ich am Anfang auch schon gemeint mit dem gruseligen Geschrei, weil die nämlich dann in der Nacht über dem Haus wieder vom OJ aneinander fliegen und du hörst halt in dem Viech drinnen die ganze Zeit diese Leute schreien, aber eben aus einer hohen, aus der Höhe im Himmel. Und das ist, finde ich, so ein ekelhaftes Geräusch, wenn du die Leute drinnen schreien hörst die ganze Zeit oder vorher einmal das Pferdl schreien hörst, das er aufgesagt hat. Da hat es mir auch immer so richtig Gänsehaut aufgeschaut. Da habe ich mir immer schon gedacht, was ist denn eigentlich das Genaue, wenn mit dem UFO, was ist denn da los, wenn da immer so komisch Geschrei rauskommt?
Ja.
Fand ich sehr stark, ja, und da war es halt dann, okay, wir sind zwar Freund, aber jetzt friese ich eigentlich trotzdem alle. Fand eigentlich ganz witzig dann die Erklärung im Nachhinein, wenn es heißt, er hat gemeint, sie sind alle Freund und er meint ja, dass da drinnen Zuschauer sind, er hat ja auch gemeint, das ist ein UFO und dass da drin die Zuschauer sitzen und die mengen eben praktisch und wollen das sehen, was er da macht und ja, am Ende hat es geheißen, köstlicher Tube.
Im Grunde ist die Hauptquest von unseren lieben Darstellern halt dann wirklich dieses Monster oder diese Kreatur zu filmen und sie nennen es dann ja irgendwann Jean Jacket.
Genau.
und holen sie nur einen Regisseur als Verstärkung und
einen Kameramann.
Kameramann, als sie das ganze Equipment fürs Filmen dann gekauft haben und so. Und ich glaube, das ist für die Leute, die ja den Trailer nicht gesehen haben, weil die letzten 100 Jahre nicht im Kino waren. Jedes Mal, wenn dieses Viech oder dieses UFO in unmittelbarer Nähe von ein paar Metern über einem kreist, gehen alle elektronischen Geräte aus. Also der komplette Strom ist dann weg. Und deswegen ist es halt schon eine gewisse Herausforderung, dieses Viech zu filmen.
Genau, weil auch Akkugeräte, also nichts funktioniert mehr. Sobald das Viech in der Nähe ist, funktioniert gar nichts mehr. Und sie schaffen es einfach nicht, das blöde Viech zu filmen.
Genau.
Das ist bitter. Sie wollten ja unbedingt den Oprah-Shot machen.
Nachdem er jetzt ja eigentlich den Twist gelüftet haben.
Bam, bam, bam.
Wie findest du denn die Darstellung dieses Monsters?
Ja, das ist jetzt das, was ich anfangs gesagt habe. Ich habe ja da eh so ein bisschen Abneigung gegen UFOs und kleine grüne Männchen. Und dann gab es ja auch die Szene mit den kleinen Manschkerl in der Schupfer und das war für mich, das war ultimativ gruselig. Da habe ich Gänsehaut gehabt ohne Ende, weil das, wenn man das vorstellt, dass ich irgendwo im Dunkeln sitze und dann schauen da so kleine Alien-Manschkerl einer, ja, dann scheiße mal,
nope.
So,
nope.
Ja, instant nope, scheiße mal in die Hosen, gell? Dann ist dieses Ding halt doch kein UFO, sondern ist ein eigenes Wesen und ist halt dann so ein bisschen wie so eine Qualle in der Luft. Schaut es halt einfach aus, oder wie so ein riesiges Segeltuch, wenn es sich dann nochmal aufbrüht und so. Und das hat für mich irgendwie schon einiges an Schrecken eben dann einfach weggenommen. Und
ja,
allgemein auch das ganze Ende, weil dann kommt ja das auf, dass der OJ eben dann sagt, wenn man nach oben schaut, das Problem ist, man darf nicht nach oben schauen. Sobald du das Viech anschaust mit deinen Augen, saugt es dich auf. Also man muss immer wegschauen. Aber das alles wird am Ende ein wenig, ja, zum Mittel, zum Zweck. Man kann das dann ein wenig lockerer auslegen, die ganze Geschichte. Der Schluss, wirklich so die letzte Viertelstunde, war für mich, hat mir den kompletten Schrecken eigentlich vor dem Ding genommen.
Das ist ja das, was es dann ausfährt und einfach auch schon wie ein riesiges Bettlaken.
Ja, genau.
Das sie nur ein bisschen wie ein Mandala formt und was weiß ich. Auch der Verdauungstrakt, da wo es halt dann mehr oder weniger raus war, dass diese Tücher, die der Verdauungstrakt darstellen soll, naja, ja.
Also designtechnisch
die
cool.
Ich find die Idee richtig geil, aber das UFO oder das Viech hätte ich mir schon echt irgendwie krasser gewünscht.
Ja, ich sage, also Design ist cool, da kann man nichts sagen, das schaut cool aus und auch wenn sie das so immer wieder so selber aufbaut praktisch in sich, das schaut alles super aus und ist schön zum Anschauen, aber es hat mir dann da am Ende eigentlich den kompletten Grusel und Schrecken irgendwo genommen und dann haben wir gedacht, ja okay, jetzt kämpft es gegen einen riesigen Hodern.
Ein Rotzhodern.
Ja, den Schneidshodern, den ich im Hosensack habe, der ist ekelhaft und gruselig als das Ding.
Ja.
Dafür müsst ihr euch eine Nachhaltigkeit anhören.
Hast du sonst noch irgendwelche coolen Easter Eggs, wo die Leute sagen, boah, Alter, jetzt muss ich rein in den Film?
Ja, mir waren wir in dem Film, also eine.
Ach so, ja. Ansonsten, da ich schon langsam mal in Richtung Fazit übergehe, weil...
Ja, wir haben eigentlich alles erzählt, also es geht darum, dass sie eben diesen Oprah-Shot davon machen wollen und am Ende da eine große, große Falle mehr oder weniger aufstellen, weil der OJ dann eben weiß, wie so ein Raubtier funktioniert.
Ja.
Und dann kommt es schon zum Finale.
Ja, genau.
Kann man nicht mehr viel dazu sagen. Also es geht eigentlich den Hauptfilm nur darum, dass sie eben ein Foto, dieses Alien-Ding auf Film bannen wollen, damit sie es dann in der Oprah-Show schaffen.
Also ich fange jetzt einfach mal an, weil mir brennt es mehr oder weniger ein bisschen auf der Seele. Wollte ich es halt auch schon jetzt sagen, weil ich ja gewusst habe, dass wir ja halt den Podcast aufnehmen. Ich bin schon etwas enttäuscht, weil der Trailer dann doch schon so viel zeigt, auch wenn es natürlich dann nur diesen Twist gibt und so, aber im Grunde war halt der Trailer ein Zusammenschnitt vom Ende.
Ja, den zweiten Trailer habe ich nicht mehr ganz gesehen, da habe ich dann ein bisschen den Kopf weggedreht, aber ich habe genug gesehen gehabt, dass man dachte, leck mich doch, Kino.
Ja, und auch wenn du jetzt sagst, so die letzte Viertelstunde hat dir den Schrecken genommen, ja, es ist halt trotzdem ein cooles Setting, gerade wie er halt dann da mit diesen ganzen, wie nennen sie es, irgendwelche, diese Luftmanschgeil da.
Ja, ja, wie heißt denn die Viecher gleich wieder, ich weiß gar nicht mehr.
Sie haben es irgendwie Dead Guy genannt, oder?
Puh, frag mich nicht, aber jetzt kennt sie schon, die stehen meistens vor so komische Army-Auto-Verkaufläden, die komischen Manschgeil, die nur mit Luft in den Tape los werden und dann so umeinander wappeln.
Genau, die stellen es überall auf, damit sie dann sehen, Wo ist denn jetzt gerade dieses Viech? Weil die bewegen sich ja dann natürlich nicht, weil da kein Strom mehr durchfließt. Und das ist alles irgendwie sau cool und der OJ reitet dann sein Pferd umeinander und die anderen versuchen das Viech zum Filmen und seine Schwester muss es dann noch retten und dann, wie sie es halt dann killen, also so jetzt, das war der ultimative Spoiler, das Viech killt es dann nur, krass.
Oh mein Gott.
Hab ich mir die ganze Zeit gedacht, ach Kim, echt, das war's jetzt. Irgendwie habe ich die ganze Zeit gehofft, es kommt nur ein Twist, dass irgendwie das eine Viech war nur eins von vielen oder so, oder diese Transformation, die es dann durchmacht, jetzt wird es zu einem riesigen, voll krassen Monster, keine Ahnung, irgendwie.
Ja.
Oder also, dass der Bogen zum Gordi nochmal irgendwie gesponnen wird, aber das ist halt alles wegblim. Und da habe ich halt mit Get Out und mit Wir deutlich befriedigendere Enden gehabt. Auch bösere Enden, ja, teilweise.
Ja, absolut. Ich finde das nämlich auch, vor allem eben das Ende ist halt für mich so allgemein das große Manko von dem Film, weil ich finde nämlich, dass da auch die Regeln mit dem Hinschauen, wird da irgendwie, wie ich vorher schon gesagt habe, wird das ein bisschen ausgelegt, weil sie machen ja dann diesen Trick da mit den Reflektordingen auf dem Hinterkopf, das ausschaut, als wäre es ein Gesicht und eben das verfolgt, während er davor reitet. Also gehe ich davon aus, dass man mit den Augen das Viech anschauen muss. Dann fährt der Motorradfahrer da mit seinem verchromten Kuhlmarkerhelm umeinander, den seine Augen sieht man ja gar nicht. Warum wird der auf einmal angegriffen und soll gefressen werden? Und dann allgemein, wenn die da umeinander laufen, es ist irgendwie so, das war nicht mehr die Regeln waren auf einmal gefühlt nicht mehr so streng, wie es am Anfang, wie man am Anfang vermuten kann. Ich schaue im Boden ein und dann komme ich da irgendwie davor und dann hätte man das ein bisschen anders aufzicken können. Das fand ich ein wenig, ja, ich weiß auch nicht. Wenn sie sich dann auch versuchen, gegenseitig zu opfern, um den anderen zu retten, da denke ich mir, das Viech fliegt mit 800.000 km/h gefühlt umeinander. Das interessiert doch das gar nicht, wer da gerade, da schaut ein Baufer, wumm, umgesaugt und den anderen aufgesaugt. Thema erledigt, Feierabend, fahren wir heim.
Ja, das mit dem Motorradfahrer, das stimmt. Das fand ich ja unnötig. Also das war jetzt einfach nur, okay, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass sie auch entweder ein Pferd kriegt oder irgendwas, was schnell ist, aber kann man ja irgendeinen Motorradfahrer jetzt hier schicken.
Ja, das war ja, ich sage jetzt mal, der, wenn Kimmer war mit, und hätte den Helm auf, das lasse ich alles schön gut, aber man sollte dann vielleicht einmal abnehmen und dann hinterher schauen, so, damit man halt einfach sagt, okay, der schaut jetzt mit seinen Augen auf und wird dadurch eben, wird der wahrgenommen von dem Viech. Und deswegen wird jetzt, soll jetzt auch gefressen werden, aber ja, ich fand das am Schluss, die Auslegung von den Regeln, fand ich ein bisschen so, jetzt brauchen wir es ein wenig anders, also lassen wir es ein wenig lascher sein.
Ja.
Und ja, ich bin da bei dir, ich finde, es ist irgendwie so voll das Mysterium entstanden in dem Film, und für mich war es jetzt am Ende auch nicht so die Befriedigung, die ich mir erhofft habe, nach dem, was sie in mir an Erwartungen aufgebaut hat durchs Marketing.
Ah, das ist halt jetzt echt saublöd, wenn man sagen könnte, ja, ich habe den Film gesehen ohne Trailer und bin komplett geflasht und überrascht gewesen und echt tolle Idee. Das kann man ja jetzt einfach, das ist weg.
Ja,
das ist weg.
Das stimmt.
Ich muss ja sagen, wo ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das nicht gleich geschnallt, dass das ein Film ist. Weil wo sie dann das doch erklärt mit, das ist ja der erste Film überhaupt, der gedreht worden ist, mit dem schwarzen Jockey auf dem Pferd und
Bewegtbild, gell, ja. Urgroßvater, da kommt noch ein Ur.
Ja, genau. Und das fand ich irgendwie voll cool. Ich hab gedacht, das ist jetzt, weiß nicht, irgendeine Werbung oder so. Mhm. Und dann kamen ja die ganzen anderen Szenen nur dazu, wo ich dann erst geschnallt habe, ach so, okay, das ist ein Film, aha, ist interessant. Und ja, da habe ich mich eigentlich tierisch drauf gefreut. Aber ich möchte was anderes Positives sagen, und zwar das, was du eigentlich zu Anfang schon gesagt hast, und zwar die schauspielerische Leistung vom Herrn Kaluuya, wenn man den so ausspricht, also vom OJ, fand ich Bombe. Also das,
ja.
Ich finde, der trägt den ganzen Film. Ich finde, sie war auch nicht schlecht, aber er trägt den ganzen Film.
Bei mir macht so das Miteinander vor einer aus. Ich finde, sie sind ein tolles Geschwister, Leinwandpaar. Aber er hat mir auch besonders gut gefallen und sie war, es war jetzt ein geiler Gegensatz, weil er so introvertiert und starrt und sie so extrovertiert und auftraut und es, finde ich, haben beide unglaublich geil rüberbracht. Ich habe voll Spaß gehabt, wenn ich denen zugeschaut habe. Habe aber auch Kritiken gelesen, weil ich heute ein bisschen umeinander gelesen habe, wo irgendwo hat einer dem Kalua eben vorgeworfen, dass er den Film durch Schlaf wandelt und nichts so tut. Weil ich denke, ja, aber das ist ja, glaube ich, so die Art von der Figur, hätte er das, ja, soll eben, ja das sein.
Das ist ja Rolle.
Ja, ich habe auch gedacht, irgendwie, das ist wieder so komisch. Der spielt so einen ganz introvertierten Staaten, der auch mit dem Verlust, wo sein Papa leben muss und allein auf der Farm draußen lebt, dass jetzt das nicht der mordshippelige Auftritt ist, so wie Kiki ist, ist doch irgendwie verständlich.
Ja.
Aber gut, solange wir es mir zwar anders sagen, ist er richtig.
Eben, eben. Und ihr sollt sich ja keine anderen Kritiken anhören, nur unsere.
Eben, die anderen sind unsere ist erhaben, die anderen sind alle Gacki.
Genau, das Einzige, was wir bis jetzt fehlerhaft gemacht haben, war die Kritik vom Kani und vom Seppi zu Tor 4. Ja, und was, dass du jetzt einmal was Positives gesagt.
Jo, schon, weil ich finde ja an sich, finde ihn ja trotzdem immer noch gut, auch wenn er vor allem zum Ende, weil bis so die letzten 20 Minuten oder die letzte Viertelstunde sind halt mein Manko gewesen. Ansonsten finde ich den Film super, hat mir echt gut gefallen, er hat Spaß gemacht, er war scheiße gruselig, er hat unglaublich geile Beutel, also aufgenommen ist der richtig geil, der schaut richtig stark aus. Wir haben auch den Kamerainstallateur da, den Angel vergessen, den fand ich auch ganz witzig. Der sich da dann so geil auftrinkt bei ihm und mithelfen für mich.
Ja.
Er hat viel zum Bieten, das sehr gut ist, er macht, finde ich, nur eben so die letzte Viertelstunde macht, aber ist er zu langatmig, das ist zu feucht, das ist zu lasch dann und nimmt deswegen viel an Fahrt und Grusel raus. Aber wenn wir schon bei den Positiven und Negativen sind, dann sagen wir doch mit dir unsere Tops und Flops, Corby. Was hat dir denn richtig gut gefallen und
das
was fandst du scheiße?
Das waren meine Tops und Flops.
Wo war denn das, ein Top oder Flop gewesen?
Also, Top, das Schauspiel vom Herrn Kaluuya. Ich höre jetzt hoffentlich, wie du nickst.
Ja, ja.
Und
du bist einfach so fließend, fließend übergangen.
Ja, ich habe
mir das. Seit wann machen wir denn das so?
Jetzt plappert er mir einfach die ganze Zeit nach.
Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Also, weil da muss ich nämlich das anders sagen, weil mein Flop von dem Film ist einfach, das Ende war zu langatmig. Jetzt das andere davon weglassen, aber was mich wirklich richtig stört, ist diese Langatmigkeit. Das ist so in die Länge gezogen. Aber doch, das hätte ich alles ja auf 5 Minuten vielleicht verzeihen können, dann war es vielleicht spannender geblieben. Das ist mir wesentlich zu gestrecktes Ende.
Ich finde, man hätte es mit dem Guardi einfach nicht gebraucht.
Ja, das kannst du sowieso weglassen. Das jetzt war jetzt aber da am Ende Gott sei Dank nicht nochmal Thema. Und mein Top sind diese 2 Nope-Szenen. Diese einfach nur Nope. Nope. Und weg. Das ist so eine geile Reaktion, wo du denkst, irgendwie, so stelle ich es mir vor, wenn ich selbst sage, so, oh nein, ich bin weg und hau einfach ab. Und das sind meine absoluten Top-Szenen gewesen. Das kommt, glaube ich, zweimal, oder? Kommt das so geil vor vom OJ vor allem. Jetzt weiß ich nicht, hat es die eben nicht einmal so geil gemacht?
Das Wort Nope benutzen schon öfter, wie nur zweimal. Aber eben das eine Mal mit den Aliens, also Alien-Kinder und genau. Das andere
und dann im
Mal
Auto.
Ja, genau, im Auto.
Und dann noch der geile Griff zum zur Auto, die was zusperrt. Bupp. Fand ich Weltklasse, da hab ich echt lachen müssen. Vor allem, weil man denkt, es ist zwar auf der einen Seite ein scheiß gruselig gerade, ich kann mir komplett in die Hosen kacken, aber dann diese Reaktion dazu, und ich denke, ja, irgendwie darf ich wahrscheinlich genauso reagieren. Und denke mir so, no, ich bin raus.
Ja. Ja, und für die zur Vollständigkeit, mein Flop war diese fehlende Befriedigung meiner Vorfreude.
Ja.
Ja. Leider.
Das kann ich ja
aber
verstehen.
Aber Jordan Peele, du hast ja die Chance, das nochmal besser zu machen. Ich hätte mir ehrlich gesagt gern eine Fortsetzung von Wir gewünscht. Allerdings können wir das nur noch abdraht vorstellen. Da darf man kurz Film auch reichen.
Das könnte man auch geil vorstellen. Ja, Wir müssen die sowieso wieder anschauen, weil den habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen.
Echt?
Jo.
Okay.
Und auch die Hälfte nicht gesehen. Oder so gehört.
Jetzt habe ich gedacht, habe ich die Hälfte nicht verstanden.
Ja, das sowieso.
Ja gut, dann beantwortet man natürlich nur die heilige Dreifaltigkeit, doch,
ja,
stimmt schon.
Oder einfach nur die heilige Dreifaltigkeit.
Nein, also man muss schon betonen, dass es 3 sind.
Okay, mehr 3 ist mehr gut.
Ja, genau. Kani, kann man in diesem Film Titten vor?
Ja, keine Titten.
Aber zumindest wird auf BHs verzichtet.
Das stimmt. Vielleicht da oben, wenn da das Publikum vor der Chupi Ranch da verdaut wird, dann wird ja alles, was nicht so organisch ist, wieder ausgespuckt. Da kannten Titten sein, aber leider nur im Off. Weil die Klamotten und so weiter, das wird ja dann alles ausgeschissen.
Wunderbare Vorstellung. Ja, nach der Logik hätte man dann natürlich ja Trompeten, richtig?
Genau, also hätte ich gesagt 0,5 Titten und 0,5 Trompeten, weil sie ja im Off waren.
So, und jetzt leider Sterben der Tiere. In dem Film.
Wir haben auch tote Tiere, aber auch nur im Off.
Echt?
Sprich, ja, du sägst es ja nie. Die werden ja nur immer eingesaugt, aber du sägst ja nie, wie sie verdaut werden oder so. Sondern die sind nicht am Furt und dann wiehern sie nämlich ganz gräselig im Himmel um.
Ja, stimmt, weil das einzige Mal, wo was ausgespuckt wird, ist ja das die Attrappe.
Genau. Dann haben wir praktisch 1,5 Ts vor drei. Ist gar nicht so schlecht.
Wobei der Regisseur schaut sich einen Film an, wo Anaconda einen Tiger frisst.
Ja, stimmt, genau. Dann haben wir doch ein ganzes. Dann haben wir eigentlich 2 von 3 Ts. Das stimmt. Das ist eine Geschichte, habe ich gar nicht mit dem Kopf gehabt, die Dokus, die er sich da anschaut. Ah, und es war immer nur ein Kameramann und kein Regisseur.
Hä?
Ja, der Endless, das war doch der beste Kameramann überhaupt, was gehört hat. Der kann, es gibt nichts, was er nicht irgendwie aufnehmen kann.
Achso, ich hab echt gedacht, das ist der Regisseur. Der saß doch auf dem Regiestuhl, oder? Etwa nicht?
Vielleicht hat er gerade Mittag gemacht.
Achso, okay.
Ja, was, aber sie sagen immer, er ist der beste Kameramann. Er hat doch dann auch die selber baut die Kamera dabei.
Ja, jedenfalls kann man sagen, und war der Film vom John Peel dope, Kani?
Jap. Kann ich nicht verneinen, weil ich fand den letztendlich trotzdem gut.
Ja, aber er war jetzt nicht unbedingt so dope.
Nicht so dope, genau.
Ja.
Nope, nicht so dope. War fette Reime-Monster auch noch.
Ja, ja. Tatsächlich, ich habe mich zwar total gefreut, dass wir ihn im Kino sehen und ich mag auch das Ganze drumherum. Das hast du ja vorhin selber gesagt, erloschen das mit der Range und so. Schaut mega gut aus. Aber hätte ihn jetzt nur im Stream gesehen und nicht auf der großen Leinwand, wäre es jetzt eigentlich zu schlimm gewesen.
Jo, alles, was man in dem Kino sagt, ist schlimm.
Ach so.
In dubio pro Kino.
In dubio pro Kino, okay.
Genau.
Dann, Kani, übergebe ich wieder die Moderation an dich. Und
Abmoderation.
Und schalte mal ganz langsam meine Hörer auf.
Wir haben es in der Mitte schon mal gesagt, was ihr zu tun habt und wiederholen wir es nochmal. Schaut es auf Steady Kids und macht Abos. Es gibt immer mehr Steady-klusive Folgen nach und nach. Noch und nöcher, Löcher und Löcher. Und ansonsten in die sozialen Medien folgen, kommentieren und teilen. Wir freuen uns über jede Interaktion mit euch. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Zum Zuhören, ja genau, zum Gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Kobi, schön, dass du mit mir im Kino warst. Es hat mich gefreut. Leider hat unser Dritter genervt, aber das nächste Mal machen wir wieder Date. Und
da fällt mir gerade unser letztes Date ein.
Welches?
Über den Film haben wir noch gar nicht geredet, aber das wird was für die Walex. Ich sag's dir, das wird was für die Walex. Da scheicht er mich durch halb Bayern durch in das allerletzte Hinterhof-Kino, mehr oder weniger. War Spaß. Aber ich habe mich über den Film nicht schlau gemacht und dann, da reden wir in den Rolex drüber und da, egal, ob es das willst du oder nicht, da reden wir drüber.
Okay. Dann freut sich auf die Rolex, die gehen wir als nächstes wahrscheinlich aus und wir sagen mal bis zum nächsten Mal.
Ja, genau, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt.
Nee, vom Jupiter's Claim?
Nope.
Und Servus.
Adieu.